Liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Center und wir sprechen heute mit Christoph Holz. Er stammt aus Österreich. Er hat vielfache Erfahrungen als Autor, als Investor und natürlich auch als Speaker. Und wir sprechen mit ihm, warum das Thema Blockchain so spannend ist. Der Kern aus seiner Sicht ist, dass es eine dreifache Buchführung ermöglicht. Das ist mehr, als man aus der Vergangenheit kennt. Es ging ja los mit der einfachen, mit der zweifachen Buchführung und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Grund. Weiterhin sprechen wir natürlich auch über den Bitcoin und wir sprechen über die Blockchain als langsamste Datenbank der Welt. Ja, lieber Christoph, ich freue mich, dass wir heute uns unterhalten können. Du bist Österreicher, aber auch Staatsbürger in Estland, gell, wenn man das so nennen kann. Vielleicht auch kein echter Staatsbürger, sondern hast nur dort eine zweite Staatsbürgerschaft. Musst du uns alles erklären. Und du bist natürlich Diplom-Informatiker und verstehst damit das Thema Blockchain sehr, sehr, sehr gut. Deswegen wollen wir darüber sprechen. Und deswegen direkt das Wort an dich gegeben, lieber Christoph. Warum Blockchain? Warum beschäftigen wir uns eigentlich wirklich mit der langsamsten Datenbank auf der Erde?
Ja, Philipp, vielen herzlichen Dank für die Einladung in deinen tollen Podcast. Walmart hatte vor einiger Zeit ein Problem. Da sind nämlich ein paar Amerikaner am Caesar Salad verstorben. Also der war nicht alleine, da waren auch noch E. coli-Bakterien dabei. Und die haben 7 Tage gebraucht, herauszufinden, wo kam denn diese eine kontaminierte Lieferung her. Die haben gesagt, da müssen wir jetzt was ändern. Wir brauchen eine Supply Chain Datenbank. Und Walmart hätte sich jedes Datenbanksystem aussuchen können. SAP, HANA, MySQL, MSS, was auch immer. Und die haben sich für die Blockchain entschieden. Also bekanntlich die langsamste Datenbank der Welt. Und ich habe ein paar Wochen gebraucht, obwohl ich das gut fand, zu verstehen, warum. Warum macht Walmart das? Warum verzichtet Walmart selber auf die Kontrolle dieser eigenen Datenbank? Das ist jetzt keine vollkommen freie Blockchain. Da gibt es einige Partner, die da beteiligt sind. Aber um ein solches System zu fälschen, da muss man entweder, oder Blockchain kann man fälschen, oder man kann es zumindest versuchen, aber bevor es einem gelingt, bekommt man eine Stromrechnung, an der man pleite geht. Das ist der eigentliche Grund für die Sicherheit der Blockchain. Jetzt diese Blockchain, die Walmart einsetzt, ist eine zugangsbeschränkte Blockchain, aber trotzdem riskiert man seine komplette Reputation, wenn man dieses System zerstört. Also Walmart hat die Kontrolle über die eigene Supply Chain Datenbank aufgegeben. Warum? Und der Grund ist ganz einfach, jeder Bauer, der dort was einträgt, ja, der ist natürlich dann nachvollziehbar, aber wenn dann was schief geht, kann der sagen, Moment mal, das war gar nicht mein Datenbankeintrag, da gibt es einen Systemadministrator bei Walmart, der hat mich betrogen, der hat das Ganze gefälscht, ja, wem gehören eigentlich meine Daten? Können die dem IT-Leiter, wenn er ausgeschlafen ist, gehören die Microsoft oder gehören die dem Vorstandsvorsitzenden oder eben allen, so wie das bei der Blockchain der Fall ist, die man auch nicht mehr verändern kann. Und im klassischen Fall gibt es dann ein Verfahren, da wird dann 3 Jahre prozessiert. Wer ist eigentlich schuld, dass diese Salatköpfe kontaminiert waren? Und die Todesfälle sind natürlich dramatisch, aber auch ökonomisch musste man mehrere Millionen Salatköpfe vernichten, weil man nämlich nicht nur nicht herausfinden konnte, wo kamen die her, diese eine kontaminierte Charge, sondern auch, wo gingen die hin. Und jetzt hat Walmart ein System gefunden, wo auch der Bauer nicht mehr behaupten kann, da gab es eine Manipulation. Und jetzt steht er vor der Entscheidung, riskiere ich für diese eine Charge Salatköpfe 10 Jahre lang gesperrt zu werden aus diesem System heraus. Und das macht er natürlich nicht. Walmart hat also die Macht über die Daten getauscht gegen Vertrauen. Und jetzt kommt Costco, ja, jetzt kommt Procter & Gamble, ja, und die sagen, wir wollen dort mit rein. Niemand geht jemals in eine Marktführer-Datenbank, denn dort kann man ja dann von der eigenen Konkurrenz oder vom Marktführer delistet werden. Jetzt auf einmal ist das Vertrauen in den Markt vorhanden, dass man so eine Datenbank nutzt. Walmart hat also nur auf den ersten Blick einen Kontrollverlust, sondern dadurch das Vertrauen des gesamten Marktes dazu gewonnen. Und deshalb hat sich Walmart für diese langsame Datenbank entschieden. Und jetzt hast du vorhin erwähnt, dass ich ja auch Bürger bin von Estland. Also bin, meine Großmutter war die Tante von Toni Seiler, dem Blitz vom Kitz, dem Skirennfahrer. Daher bin ich österreichischer Staatsbürger. Mein Urgroßvater, der war Braumeister bei Löwenbräu und mit einem täglichen Deputat von 6 Maß Bier. Man muss sich ja von was ernähren. Und daher bin ich deutscher Staatsbürger. Für mich war also die Nation immer schon ein sehr fragwürdiges, fragiles Konzept. Und nachdem Estlands angeboten hat, dass man jetzt Staatsbürger zweiter Klasse werden kann, die sogenannte E-Residency, habe ich mir die natürlich gleich geholt. Das ist eine digitale Identität auf Blockchain-Basis. Estland hat die komplette Verwaltung digitalisiert. Warum? Wie geht es? Naja, 1989 haben die auf der grünen Wiese begonnen und die haben natürlich dann gesagt, jetzt müssen wir Hunderttausende von Beamten einstellen und dann machen wir genauso behäbigen, selbstgefälligen Apparat wie in allen anderen Staaten. Nein, natürlich nicht. Man hat gleich mit der Digitalisierung begonnen und es gibt 2500 circa, ich habe sie nicht selber nachgezählt, E-Government-Dienstleistungen, die auch mir zur Verfügung stellen, obwohl ich in Realität ja gar kein Staatsbürger in Estland bin. Ich war auch noch nie dort. Trotzdem kann ich über Nacht eine Firma einfach gründen, was bei uns Wochen, wenn nicht sogar Monate dauert, je nachdem, wie die Entscheidungsträger, die mir solche Bewilligungen erteilen, gerade ausgeschlafen sind. Jetzt habe ich also die Möglichkeit, mir das alles selber zu machen. Ich gründe jetzt gerade einen Investmentfonds, der in Fintech-Startups investiert. Den gründe ich jetzt gerade in Estland. Das funktioniert alles total einfach, weil eben automatisiert, weil ich eben nicht von der Willkür bestimmter staatlicher Entscheidungsträger abhängig bin. Allerdings muss ich sagen, meine digitale Identität, mein Reisepass, mein deutscher, mein österreichischer, auch diese digitale Identität von Estland, die verwende ich relativ selten im Vergleich zu meinem Cyber-Reisepass, zu meiner Identität im Internet und die kommt von Google. Meine Gmail-Adresse ist mein wichtigster Reisepass. Ich verwende diese Gmail-Adresse, um mich bei verschiedensten Services anzumelden. Manchmal verwende ich auch meine Facebook-ID, aber Identität ist etwas, das eben nicht mehr zentral vom Staat geliefert wird, sondern von diesen großen, digitalen Staaten. Alles, was staatliche Leistungen sind, das sind eben auch Staaten, die das erbringen. Und es ist eben bei Google oder Facebook nicht nur die Identität, es ist auch die Sicherheit. Facebook hat eine eigene Polizei, die sogenannten Cleaner. Also wer sich an die Gesetze von Facebook nicht hält, die sogenannten Nutzungsbedingungen, der wird exkommuniziert, der wird rausgeschmissen, verliert die Staatsbürgerschaft bei Facebook, passiert sogar amerikanischen Präsidenten, deren Namen ich nie wieder erwähnen wollte. Also Identität und Sicherheit. Was fehlt Facebook jetzt? Was fehlt Facebook eigentlich noch zum richtigen Staat? Wenn man darüber nachdenkt, der Staat stellt einen Marktplatz für die Wirtschaft zur Verfügung. Das ist eigentlich seine wichtigste Funktion und dafür das Geld. Und Facebook hat das schon versucht mit einer Blockchain-basierten Lösung. In diesem Fall ist es auch ein Konsortium gewesen von 100 anderen Partnern, die gemeinsam diese Blockchain-basierte Werbung Libra auf den Markt bringen hätte sollen. Warum macht Facebook das? Warum lässt die andere partizipieren? Ganz einfach, wenn was schief geht, sind die anderen schuld. Diese Argumentationslinie, die kennen wir schon. Und es ist auch sehr fragwürdig, ob man solche geschlossenen Blockchains wirklich gut finden möchte oder ob man eben zugangsfreie Blockchains bevorzugt, wo jeder einfach mitmachen kann. Aber man hat Facebook das vergällt. Also der amerikanische Kongress hat ja Drohungen verschickt an die Partner von Facebook. Wie schaut die Drohung des amerikanischen Kongress aus? Der sagt zu Mastercard, ja, ihr könnt schon mitmachen an Libra, aber wir werden das ganz genau finanztechnisch prüfen. Also das Finanzministerium wird euch eine Kontrolle überziehen, aber nicht nur die 0,2% Umsatz, die ihr mit Libra macht. Nein, wir kontrollieren das gesamte Unternehmen, vielleicht alle 3 Monate. Also auf gut Deutsch, das Geschäft dieser Firmen wäre zum Erliegen gekommen, wenn die ständig überwacht worden sind. Nach dieser Drohung haben die sich also davon zurückgezogen. Warum muss eine ein amerikanischer Kongress, warum muss der Drohungen aussprechen? Weil er das sonst nicht verhindern kann. Wenn er das verhindern könnte, ja, dann bräuchte es ja keine solche Drohung. Facebook hat es selber aufgegeben. Uns allen war klar, das ist nur ein Übergangseffekt, das ist nur ein Zwischenspiel. Mittlerweile sind die Pläne schon auf dem Tisch, dass im Metaverse, was immer das auch sein mag, im Metaverse es eigene Währungen geben wird. Und es ist ziemlich klar, wenn es das, also heute auf den Philippinen haben doppelt so viele Leute ein Facebook-Account, später einen Metaverse-Account wie ein Bankkonto. In Indien, ich hatte selber mal einen Mitarbeiter, von dort habe ich dann Geld leihen müssen, weil seine Mutter vom Bankbeamten in Indien betrogen worden ist. Es gehört zum guten Ton von Banken, ihre Kunden zu betrügen. Warum geht das? Naja, wenn es 10 Jahre dauert, bis das Gericht irgendwann mal entscheidet und sagt, ja, da ist was schiefgelaufen, da ist einer der Beteiligten vielleicht schon verstorben. Also da kann man in solchen Staaten kann man einfach nicht damit rechnen, dass man irgendwann Recht bekommt. Also ist Facebook-Währung Libra, wäre eine bessere Alternative als gar kein als eben ein vollkommen korruptes Finanzsystem zu haben. Und wir wissen ganz generell, Blockchain oder auch Libra als Technologie oder auch die Währung des Metaverse, die ja keine Blockchain-Währung mehr sein wird, leider. Also es gibt dann kein Konsortium mehr. Es hat sich die Situation aus meiner Sicht also verschlechtert. All diese Techniken lösen Probleme, die wir nicht haben in unserer eitlen westlichen Sicht. Weil diese Probleme, die die Blockchain löst, die haben eben die anderen 70% der Menschheit, die kein zuverlässiges Finanzsystem haben, auf dem sie vernünftig agieren können. So, jetzt habe ich ja zeitlang erzählt. Philipp, macht das Sinn für dich?
Auf alle Fälle. Also wir haben jetzt quasi über verschiedene Blockchain-Anwendungen gesprochen. Du hast Walmart erklärt. Du hast generell das Thema Datenschutz, Datenmonetarisierung via Facebook erklärt. Du hast das Thema Identitätsmanagement erklärt in Estland. Das sind alles Blockchain-Anwendungen, die auf alle Fälle so Sinn machen. Was mich noch interessieren würde, ist vor allem jetzt quasi deine Einstellung zu dem Thema Kryptowährungen. Du hast auch den Stromverbrauch von Bitcoin angesprochen. Warum brauchen wir denn sowas wie Bitcoin? Ich meine, wir wissen ja alle, dass jetzt in den letzten Wochen der Bitcoin-Preis und der Preis von anderen Kryptowährungen deutlich nachgegeben hat. Du hast im Vorgespräch ganz nett gesagt, alles, was runtergeht, geht auch wieder rauf. Vielleicht noch deine Einstellung zu dem Thema Bitcoin. Du hast ja schon anklingen lassen, gell, dass wir hier in Europa tolle Institutionen haben, die Banken funktionieren und so weiter, aber anderswo auf der Welt ist es eben nicht so.
Genau. Also wir sehen ja auch, wenn Indien gerade mal versucht, den größten Geldschein abzuschaffen oder wenn in Venezuela die Währung kollabiert, dann ist es plötzlich besser, Bitcoin zu haben als gar kein Geld. Und dann ist die Volatilität, also die starken Schwankungen und der Bitcoin geht halt rauf und runter, die sind dann noch geringer als die eigene Landeswährung. Das heißt, man hat trotzdem einfach noch einen Vorteil davon. Und klar, Bitcoin, der geht eben rauf und runter. Das war beim amerikanischen Dollar übrigens auch so, als er eingeführt wurde vor, ich glaube, das dürften jetzt 180, also schon vor circa 200 Jahren. Und da war der auch extrem volatil. Das heißt, er muss natürlich erst einmal eine echte Wert- und Preisbindung finden. Und alles, was runter geht, geht rauf oder ganz kaputt. Das weiß man natürlich nie. Ich selber investiere gar nicht so stark in Kryptowährungen, denn wir haben ja das große Problem, solange diese Währung sich nicht stabilisiert, solange die Hoffnung existiert, dass dieses Geld mehr wert wird, dass die Kaufkraft von Bitcoin steigt, gibt es auch keiner aus. Jetzt muss man sagen, ein ähnliches Phänomen hatten wir schon beim großen Goldrausch in Kalifornien, also in den 1850er Jahren dort. Wer hat da wirklich das Geschäft gemacht? Das waren eben nicht die Goldgräber, nicht die Bitcoin-Miner, sondern damals zumindest hat das große Geschäft die Schaufelverkäufer gemacht. Also ein Herr Leland Stanford, der mit dem Geld, das er mit den Schaufeln verdient hat, dann eine große Eisenbahn gegründet hat, und nachdem sein Sohn tragischerweise, sein einziger Erbe, verstorben ist, hat er dann noch gleich eine Universität gegründet. Also da gibt es auch sehr schöne Parallelen zur Digitalisierung, denn Stanford ist jetzt natürlich einer der Hotspots der Digitalisierung, von dem sich das entwickelt hat. Ich investiere hauptsächlich in Fintechs. Also ich habe sehr spannende Firmen, das ist Braveno, die sitzen in Portugal, demnächst in Dubai. Das ist ein Exchange-Management-System, also mit dem kann man rechtlich, also EU-konform, datenschutzkonform und den bankenrechtlich konforme Bitcoin- und Cryptocurrency-Exchanges aufbauen. Dort laufen fantastische Projekte, weil es eben keinen Mix gibt zwischen den verschiedenen Währungen. Das heißt, es bleibt auch nachher nachvollziehbar, welcher Bitcoin kam rein, der vielleicht blutig ist, ja, oder schmutzig oder mit Steuerhinterziehung zu tun hat. Dann kann man auch sehr genau nachvollziehen, welcher Bitcoin oder Ether oder welche Währung auch immer geht hinten wieder raus. Ich war auch investiert und bin das immer noch in der Firma 10X, die ja mit dem Julian Hosp sehr hohe Bekanntheit, jedenfalls Berüchtigkeit erreicht hat. Ich bin dort eingestiegen, bevor der Julian Hosp noch fix an Bord war, und habe mitgeholfen, was gar nicht, ob man das sagen darf, den einen der erfolgreichsten ICOs mitzufinanzieren. Das waren damals 60 Millionen Dollar, die die Firma eingenommen hat. Die Geschichte geht rauf und runter und ist ausgesprochen tragisch und spannend. Die haben damals eine Bitcoin-Kreditkarte auf den Markt gebracht, mit dem habe ich, mit dieser Karte, die super funktioniert hat, habe ich zwei Smoothies in Innsbruck gekauft. Apfel, Karotte war wirklich gut. Die Kassierin hat überhaupt nicht gemerkt, dass ich mit Bitcoin bei ihr bezahlt habe, denn das ist wie jedes andere Fremdwährungskonto auch. Die Firma hat dann damals den Kooperationspartner verloren, das war, glaube ich, damals Visa, die Visa-Karten konvertiert hat, sozusagen in dieses Visa-System, nicht wegen Blockchain, sondern weil die auch noch Geschäfte mit dem Iran gemacht haben. Und dann vor wenigen Jahren hat die Firma endlich einen stabilen, zuverlässigen Provider bekommen, Kreditkartenprovider für Visa. Da konnte dann wirklich nichts mehr schiefgehen. Das war Wirecard. Und die Geschichte ist bekannt. Also da geht es wirklich rauf und runter. Die Firma 10X war mal eine halbe Milliarde Dollar wert, also das 50-fache meines ursprünglichen Investments. Und jetzt, ja, weiß ich das gar nicht. Die Firma ist mittlerweile umbenannt, hat jetzt ein sehr spannendes neues Produkt. Stark involviert bin ich dort aber nicht mehr. Das heißt, ich investiere in die Schaufelverkäufer und gar nicht so sehr in die Goldbarren selber.
Ja, also das sind gute Punkte und finde ich auch sehr spannend. Mein 10X war ja auch so ein bisschen in der Kritik, gell, weil das, aber gut, das war eigentlich jede Firma, weil in diesem ICO-Bereich sehr viele Firmen, ja gut, okay, wir sehen es ja jetzt auch, die ganzen DeFi-Themen, sogar der Bitcoin, Ethereum, alles war mal deutlich höher bewertet. Ich habe es im Übrigen auch mal nachgeschaut. Die Deutsche Bank zum Beispiel war auch mal höher bewertet. Die Deutsche Bank notiert 95% entfernt von ihrem All-Time-High vor einigen Jahren. Die Commerzbank hatte noch ein höheres All-Time-High, ist quasi noch stärker gefallen. Das heißt, was wir jetzt hier gerade natürlich im Zeitraffer sehen bei den Kryptowährungen, dieser Verfall, den gab es dann beim Aktienmarkt auch. Und zwar auch in einem ähnlich schlimmen Ausmaß. Aber was mich vor allem noch interessieren würde, ist, Christoph, du hast ja das Thema Blockchain auch geframed als digitales Eigentum, als die mehrfache Buchhaltung im Vergleich zu früheren Ansätzen für Buchhaltung. Das würde mich vor allem noch interessieren, weil das aus meiner Sicht eine extremst gute Begründung ist, warum man sich mit Blockchain-Themen beschäftigen sollte.
Also das Thema hinter der Blockchain ist interessanterweise einige tausend Jahre alt. Bei uns gibt es ja, hat man vor wenigen Jahren den Mann aus dem Eis gefunden, den Ötzi, den Iceman, und ein paar Jahre später hat man festgestellt, der ist ermordet worden. Der hat eine Einschussverletzung von einem Pfeil oberhalb der Schulter, die dort eine Arterie verletzt hat. Da ist er ausgeblutet. Allerdings gab es auch noch eine Schädelfraktur. Also seine Mörderbande, die ihm auf der Fuß war, hat ihm auch noch mit der Keule eins übergezogen. Aber warum eigentlich? Nun gibt es verschiedene Theorien. Ich war auch nicht dabei. Das Ziegenfleisch, das man in seinem Magen gefunden hat, deutet darauf hin, dass er vorher noch mal was gegessen hat. Und vielleicht war diese Ziege wirklich zu schmackhaft, um sie nicht zu essen. Der Ötzi, Pfeil und Bogen, weist ihn als Jäger aus, als Jäger und Sammler. Die Geisteshaltung der Jäger und Sammler kennt zwar Besitz, da kann man drauf sitzen. Ja, das ist auch die Bärenfellmütze, die er auf dem Kopf getragen hat. Besitz ist das, was man mit sich herumträgt. Eigentum ist das nicht. Eigentum entsteht erst, wenn man mehr hat, als man mit sich herumtragen kann. Mehr Getreide, mehr Land, mehr Waschmaschinen. Nur Eigentum, auch Ziegen, ja, nur Eigentum kann man nicht sehen. Eigentum ist eine Informationsbeziehung. Das ist der Beginn der Informationstechnik, der dort dahinter steckt. Wenn ich Eigentum habe an einem Fintech-Unternehmen, das habe ich vielleicht nie gesehen, trotzdem ist es mein Eigentum und da gibt es eine Datenbank, dort wird es aufgeschrieben und das war dann auch die Lösung für dieses Problem, das immer entsteht an den Grenzen zwischen Jägern und Sammlern und Bauern. Das kennen wir vom Yangtze-Delta vor einigen, vielen tausend Jahren bis wenige hundert Jahre in Nordamerika als nomadische Indianerstämme verdrängt wurden von ansässigen Bauern. Diese Denkweise auf Eigentum umzudenken und Eigentum ist, macht keinen Sinn, wenn man es nicht generationsübergreifend, Eigentum muss immer übertragbar sein. Ja, und dafür gibt es dann eine Datenbank, da steht das drin. Bei uns gibt es heute ein Grundbuch, aber damals zu Lebzeiten von Ötzi haben die Sumerer dieses Problem gelöst, und zwar mit der Schrift. Die Schrift ist nicht erfunden worden für Heldenepen und Liebesgedichte, ja, wie wir sie heute ehrlich gesagt auch nicht mehr verwenden, sondern für die Buchhaltung. Da ist aufgeschrieben worden, wie viel Schäkel Gerstengeld der Jona dem David schuldet oder dem Staat. All diese Beziehungen wurden notiert. Diese Keilschrifttafeln, die wir alle schon mal gesehen haben, sind in Wirklichkeit Datenbankeinträge, wo Schuldbeziehungen festgehalten worden sind. Das ist eine einfache Buchhaltung. Das heißt, da steht drin, wem gehört was. Einfache Buchhaltung hat den Nachteil, wenn so eine Keilschrifttafel verloren geht, ja, die zerbricht, die ist nicht mehr in dieser die Wasserschaden, ja, beispielsweise, dann ist das weg. Ja, und das waren Datenbanksysteme, die von Menschen bedient worden sind. Ja. Diese Schreiber haben das auch genau gelernt, weil man musste ja First in, last out. Die sind da wirklich reingestopft worden. Die haben Lieder singen müssen, die im Grunde genommen diesen Algorithmus beinhaltet hat. Wenn die Lieder falsch gesungen haben, gab es auch eins mit der Peitsche. Die Zugriffsraten dieser Datenbank waren also noch relativ gering. Systemisch aber informationstechnisch kein Unterschied zu dem, was heute existiert. Vor 500 Jahren gab es die erste echte Innovation, die doppelte Buchhaltung. Luca Pacioli, das war der Roomie von Leonardo da Vinci, also die haben die gleiche Wohnung miteinander geteilt, vielleicht auch noch mehr. Und dieser Pacioli hat diese doppelte Buchhaltung bekannt gemacht. Das heißt, wenn ich habe bei mir einen Buchhaltungseintrag und Philipp, du hast einen Buchhaltungseintrag und dann Jahre später gibt es jemanden, der macht das Audit und vergleicht die beiden. Denn wenn ich bei mir zu viel rausschreibe, ja, dann spare ich mir Steuern. Wenn du geringere Einnahmen angibst, sparst du dir auch Steuern. Und womit der Pacioli nicht rechnen konnte, waren die Buchhaltungsfriseure Enron, Wirecard, habe ich jetzt schon erwähnt. Die gehen dann trotzdem durch die Lappen. Was ist die Lösung? Juri Iri hat die dreifache Buchhaltung erfunden. Das war 1987, 1988. Und die dreifache Buchhaltung war damals technisch nicht lösbar. Das hat nochmal 20 Jahre gebraucht. Die Blockchain, das ist die dreifache Buchhaltung, nicht nur die dreifache Buchhaltung. Es gibt einen dritten Buchungssatz, gegen den wir uns referenzieren können, der das Audit quasi mit enthält, Echtzeit-Audit, nicht dreifach, nicht vierfach, nein, gleich 10.000-fach oder so viele Knoten, wie man heute halt einfach betreibt. Und damit ist dieses Problem endlich fälschungssicher geworden. Ob es dann nochmal eine Innovation für die Buchhaltung braucht, das weiß ich nicht. Aber wir haben mit der Blockchain jetzt eine Technik gefunden, die eben fälschungssicher ist und die auch, wo der Staat, wenn er sie einführt, ja, sich selber die Kontrolle über diese Datenbank entzieht. Das heißt, auch er tauscht Kontrolle gegen Vertrauen.
Ja, und das ist ein ganz spannender Punkt, Christoph, weil habe ich mir jetzt auch gerade hier notiert, da nochmal nachzufragen, weil dazu müsste man ja den Euro auf einem Blockchain-System haben, damit das alles erst funktioniert, aber soweit ist es ja noch nicht. Der Dollar existiert ja schon teilweise in Form von Stablecoins, aber der Euro eben noch nicht. Aber das, glaubst du, dass der Staat das alles schon verstanden hat und auch vor allem die Nutzen, die Benefits davon verstanden hat, sodass der Staat eben auch dieses ganze Thema vielleicht ein bisschen beschleunigen oder befördern könnte, bis man vielleicht den Euro mal auf einem Blockchain-System hat, um all diese Vorteile sehen zu können?
Also jene Staaten, die nicht allzu selbstgerecht sind, die haben das bereits verstanden. Vor einem Jahr war ich in Nigeria, habe mir dort das Fintech-Startup-System angesehen. Da gibt es schon echte Unicorns, also die ersten Startups mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar. Geld ist ja eigentlich auch nicht das Problem und das komplette Zahlungssystem dort. 60% der Wirtschaft in Nigeria, muss ich das vorstellen, 200 Millionen Einwohner, kein Hunger. Zumindest kein natürlicher Hunger, wenn es nicht gerade Krisen gibt, wenn es nicht gerade Terrorattacken, also der Staat hat alle Probleme, die man nur irgendwie haben könnte, aber trotzdem ist der so fruchtbar, dass es trotzdem funktioniert. Nur die Wirtschaft wird nicht besteuert. 60% ist informell. Ja, jeder muss dort Unternehmer sein, wenn er überleben möchte. Also gibt es eben keinen Wohlfahrtsstaat. Das funktioniert dort trotzdem. Jeder engagiert sich dort. Und Nigeria hat kürzlich eine eigene Bitcoin-Währung offiziell, ja, die Notenbank hat den INIRA, ich glaube, dass er so heißt, legt mich jetzt nicht genau
Ja,
fest.
ganz genau. Also das ist
Ja,
quasi die lokale Währung auf einem
genau.
Blockchain-System, ja.
Warum macht der Staat das? Er möchte gern partizipieren an der Ökonomie, indem er sie besteuern kann. Also das ist der Trick, wo der Staat versucht, eine Kryptowährung zu verwenden, damit für ihn die finanziellen Transaktionen, da gibt es ja fast keine Banken, die verwenden alle Mobiltelefone, dieser korrupte Staat möchte dort mitpartizipieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass in Nigeria es kein vernünftiges Grundbuch gibt. Also das Problem ist im Moment, ich bin ein Bauer und ich verkaufe den Kaffee oder die Bananen am Markt, ist gar kein Thema. Dann gehe ich zu meiner Bank und sage, jetzt würde ich gerne investieren. Die Investition, also der Kapitalismus, ist ja die Grundlage für den Wohlstand, den wir heute haben. Deswegen geht es uns 50 Mal so gut wie den Menschen vor 150 Jahren. Das ist in Nigeria noch nicht der Fall. Jetzt geht der Bauer hin zu der Bank und sagt, jetzt brauche ich einen Kredit. Der Banker sagt, kein Problem, du hast ja dein Land, ich brauche nur einen Grundbuchauszug. Dann geht der Unternehmer zu seiner Regierung, sagt, bitte, ich brauche einen Grundbuchauszug. Dann sagt die, ja, ich weiß, das ist dein Land, aber in meiner Excel-Tabelle steht, dieses Land gehört meinem Spätzle, der mir immer den Weihnachtsurlaub finanziert. Georgien hat das bereits geändert. Die sagen, okay, wir entziehen unseren korrupten Beamten den Korruptionsgewinn durch Grundbuchbetrug und verwenden eine Blockchain-basierte Lösung. Warum sollten die das tun? Und die antworten ganz einfach drauf: Wir wollen sichere Auslandsinvestitionen. Das heißt, denen ist Auslandsinvestition braucht Sicherheit, ja, braucht internationale Überwachbarkeit. Diese Blockchain-Lösung kann von der UNO eingesehen werden, kann überwacht werden. Was hilft das der Bevölkerung? Die werden ja erst wieder betrogen. Ja, das wird schon passieren. Aber wenn ich als internationale Firma in Georgien oder eben in Nigeria dann einen Grund erwerbe und da sitzen dann Menschen drauf, die sagen, na, das war meiner immer, dann kaufe ich den natürlich nicht. Ja? Das heißt, diese Staaten sind gezwungen, ihre eigenen Ungerechtigkeiten zu bereinigen, wenn sie Auslandsinvestitionen wollen. Das ist halt dann eine ganz einfache, beute ich meine Bevölkerung aus oder internationale Investoren, wenn ich das so überspitzt sagen darf, dann entscheidet man sich halt für die internationalen Investoren. Dann muss man aber auch die Grundverhältnisse gerade ziehen. Das heißt, funktionieren Auslandsinvestitionen nur dann, wenn man die Besitzverhältnisse der eigenen Bevölkerung regelt, ja, weil Eintrag, der erste Eintrag in die Blockchain kann natürlich auch gefälscht werden und da gibt es dann sicher jede Menge Brösel. Aber wenn das gelingt, dann sind es in Nigeria 900 Milliarden Dollar an bisher totem Kapital, das mangels Grundbucheinträgen bisher nicht wirtschaftlich investitionsmäßig genutzt werden kann. 900 Milliarden Dollar. Ja, das ermöglicht einen unglaublichen Boom für dieses Land, wenn die Einzelnen, die ja schon Unternehmer sind, ja, wenn man Tagelöhner am Bahnhof von Nigeria sitzen sieht, die auf Arbeit warten, dann lesen die, sagt man mir, glaubwürdigerweise Managementliteratur. Also die wollen das wirklich. Und wenn dieses Kapital freigesetzt werden kann durch eine Blockchain-basierte Grundbuchlösung, ja, weltweit sind es übrigens 16.000 Milliarden, sagt die Weltbank, 16.000 Milliarden Dollar an totem Kapital, das man über solche Blockchain-Lösungen der Weltwirtschaft zuführen könnte, wenn das gelingt, wenn nur 10% davon gelingt. Und es wird jede Menge Probleme geben und einfach wird das nicht. Ja? Aber wenn das gelingt, nur zu einem Bruchteil, dann kriegen wir ein Wirtschaftswachstum in den nächsten 100 Jahren in diesen Ländern, Asien, Afrika. Da ist das Wirtschaftswachstum, das wir in Deutschland und Österreich erlebt haben in den letzten 100 Jahren, ein Mailüftchen dagegen. Und was das für eine Exportnationen wie Österreich, wie Deutschland bedeutet, das brauche ich gar nicht zu erklären.
Ja, das sind wirklich gute Punkte, vor allem was du vorher gesagt hattest mit dem, mit der quasi, ja, mit stabilen und sicheren Investitionen in einem Land, weil sie eben auditierbar sind. Das sind Dinge, die beschäftigen wir uns hier in Europa gar nicht, weil wir haben eben wirklich, also Österreich, Deutschland, zig europäische Länder, also wirklich tolle Institutionen, einen tollen Rechtsstaat und so weiter. Christoph, wir wissen beide, dass es nicht alles perfekt ist und man könnte sich das System auch noch viel toller vorstellen, aber im Vergleich zu anderen Ländern auf der Erde ist es wirklich rechtsstaatlich und sicher hier vor Ort in Europa. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann traut sich vielleicht ein Investor gar nicht zu investieren, weil er einfach Angst hat vor mangelnden Institutionen, das Geld verschwindet, das Auditing nicht richtig funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, glaubst du, dass Blockchain, digitales Geld, alles, was wir besprochen haben, gerade ein Enabler sein kann für Länder auf der Erde, die eben Stand heute keine Rechtsstaatlichkeit, wie wir hier in Europa ausgeprägt haben? Warum auch immer. Glaubst du das?
Ich weiß nicht, ob du, weißt du, was Sporteln sind? Sporteln?
Sporteln ist ja das österreichische Wort für Sport machen, aber das meinst du nicht?
Nein, die Sporteln ist ein preußischer Anteil des Gehaltsbestandteils des preußischen Beamten. Sporteln, kann man auf Wikipedia nachgucken, wo der Beamte selber bestimmt hat, was seine Dienstleistung kostet. Das ist institutionalisierte Korruption. Das heißt, Korruption war ein fixer Gehaltsbestandteil der preußischen Beamten und das haben wir abgeschafft. Und es ist uns gelungen, Korruption aus weitesten Bereichen unserer Wirtschaft und Politik zu verdrängen, indem wir Wettbewerb zugelassen haben. Das heißt, es gibt Firmen, die gegenseitig im Wettbewerb sind. Es gibt aber auch Parteien, die sich gegenseitig auf die Finger gucken. Wir haben, woran erkennt man, dass es bei uns wenig Korruption gibt? Weil viel darüber gesprochen wird. In Ländern, wo es viel Korruption gibt, wird überhaupt nicht darüber gesprochen. Wir empören uns schon, ja, über Kleinigkeiten, die vor 50 Jahren jeder lachhaft gefunden hätte, weil es uns gelungen ist, den Korruptionsanteil unter ein Maß zu drängen, dass der Staat nicht mehr extraktiv ist. Also in den natürlichen Staaten, 70% der Welt leben in natürlichen Staaten, von Russland bis Brasilien, dort nimmt der Staat den Unternehmen ihre Gewinne. Also wer erfolgreich ist, dessen Gewinne werden dann verstaatlicht. Da lohnt sich's überhaupt nicht, China, ja. Da lohnt sich's überhaupt nicht, Unternehmer zu sein. Wenn aber die Korruption verschwindet, wenn ich meinem Staat vertrauen kann, ja, dann entsteht plötzlich Wirtschaftswachstum. Wir haben längst vergessen, warum wir so erfolgreich sind, warum es uns so gut geht, weil es uns gelungen ist, Eigentum der staatlichen Kontrolle zu entziehen. Darum geht es unseren Kindern gut, darum gibt es eine wesentlich geringere Kindessterblichkeit bei uns, darum gibt es sowas wie eine Krebstherapie. Ohne kapitalistische Investments wäre sowas wie eine Krebstherapie überhaupt nicht vorstellbar. Und das, ich glaube, dass wir das erreichen müssen, weil es steht uns ein Klimawandel bevor und Klimawandel bedeutet, dass es richtig teuer wird. Ja, der Klimawandel, das wird uns sicher noch 20 Jahre beschäftigen, bis wir ihn abgeschafft haben. Und die Abschaffung des Klimawandels wird richtig teuer. Wir müssen das CO2 wieder aus der Atmosphäre extrahieren. Eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre zu holen, kostet im günstigsten Fall $90. Ja, das muss man sich leisten können. Das heißt, wenn wir den Klimawandel abschaffen wollen, dann brauchen wir eine funktionierende Wirtschaft auf globaler Ebene. Dann müssen diese Staaten eine Leistungsfähigkeit erreichen wie wir. Wir können den Klimawandel bewältigen und wir müssen diese Staaten enablen, dass sie das auch können. Wir können uns korrupte Regime, die ihre Bürger ausbeuten und die Wirtschaft klein halten, die können wir uns nicht leisten, wenn wir wollen, dass unsere Kinder bei uns in Europa auch in 20 oder unsere Enkelkinder in 50, 80 Jahren ein gutes Leben haben, dann sehe ich gar keine andere Alternative, als die zu enablen. Es hat natürlich einen Nachteil, wenn die Wirtschaft in diesen Ländern funktioniert, wollen die nicht mehr zu uns. Ja. Das heißt, der Arbeitskräftemangel wird sich natürlich verstärken. Dafür gibt es ja die Digitalisierung, aber diese Menschen bleiben ja dann dort, wo es ihnen auch gut geht. Und Ich sehe im Moment keine andere Option.
Ja, also da sagst du was Wahres und deswegen es lohnt sich auf alle Fälle an dem ganzen Blockchain-Thema dran zu bleiben, Christoph. Was würdest du unseren Hörern vielleicht noch als Abschlussbotschaft übermitteln wollen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich bei dem Blockchain-Thema nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Da wird nämlich die Abschaffung der globalen Korruption durch erstens künstliche Intelligenz, die ist unbestechlich, unkorrumpierbar. Die Blockchain ist nicht fälschbar. Wenn man es versucht, bekommt man eine Stromrechnung, an der man vorher pleite geht. Das ist ein Wert, der viele andere Nutzungsformen von Strom übersteigt, die wir sonst kennen. Ja, Kochen zum Beispiel. Wir verwenden Strom, den wir für ganz intelligente Dinge wie Bitcoin oder Rechenleistung oder meteorologische Modelle verwenden können, den verheizen wir einfach. Ja, es gibt keine schlimmere Energieverschwendung als zu kochen. Natürlich, wir müssen uns ernähren, aber Energieeinsatz ist immer eine Frage dessen, was ich dafür gewinne. Und manche sagen, die Blockchain verbraucht so viel Strom wie die Schweiz. Ja, Gott sei Dank müssen wir uns nicht entscheiden, denn das wäre ehrlich gesagt schade für die Schweiz.
Ja, absolut richtig. Wobei ich glaube nicht, dass das Blockchain-Thema in irgendeiner Weise leiden wird. Das geht natürlich hoch und runter, das wissen wir. Aber im Großen und Ganzen hast du es auch gesagt, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das ganze Thema wird sich weiterentwickeln in vielen Facetten, in verschiedenen Weisen, in verschiedenen Ländern auf der Erde. Deswegen bleiben wir da ja auch in Kontakt und besprechen das Thema jede Woche aufs Neue. Vielen Dank, Christoph, und ich freue mich natürlich auf die weitere Diskussion zu dem Thema.
Philipp, vielen herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.